Ich möchte zunächst was sagen zu dem Menschenbild. Natürlich ist das ein Bild und ist das so gesehen auch wieder ein Gedanke oder viele Gedanken. Und manchmal ist das eben auch hilfreich und ist dann auch wieder loszulassen. Die Sache ist, keine Gedanken haben ist super. Falsche Gedanken haben ist schwierig. Da brauche ich oft erst die richtigen, also richtig im Sinne von hilfreich, damit sich's dann lösen kann. Wenn wir den Weg zu uns selbst gehen, sei das in der Psychotherapie, Supervision oder auch auf dem spirituellen Weg, wie hier, oder hier bringen wir alles zusammen. Und ich habe eine, sagen wir mal, fragwürdige, nicht hilfreiche Vorstellung von mir selber, wer ich zu werden habe, dann ist das enorm hinderlich, weil wir jede Erfahrung ausgrenzen, die nicht in dieses Bild passt. Von daher würde ich den Satz gerne noch radikalisieren. Ich möchte nichts glauben, was ich nicht selber erfahren habe oder erkannt habe. Und das ist eigentlich, da berührt sich in Ost und West, finde ich, im Osten die Meditationspraxis, im Westen vor allem für mich die Phänomenologie. Diese radikale philosophische Methode, die eigentlich schauen ist, wahrnehmen. Schau hin, was ist. Also selbst die philosophischen Konzepte loslassen. Und dann kann ich daraus wieder neu etwas formen, was ich dann auch kommunizieren kann. Das Modell hat immer auch den Vorteil, dass ich es mit anderen teilen kann. Deshalb nehme ich das Modell, aber lasst es auch wieder gehen. Ich habe euch das kopiert. Was sich mir herausbildet, und das ist meine eigene Forschung, meine eigene Sicht, meine eigene Erfahrung, aber auch transpersonale Psychologie und Anthropologie, das ist östliche Sicht, Buddhismus, das ist auch eine christliche Version da drin. Und diese Synthese in vier einfachen Leveln, oder mir zeigen sich hilfreich vier Level. Natürlich haben wir nicht vier Level in uns. Wir sind eine einzige Einheit und wir sind ein Flow und sind immer wieder anders. Ja? Aber diese vier Level helfen unserem Verstand, ein bisschen zu verstehen, wovon wir sprechen. Also, nehmen wir mal dieses grau hinterlegte Kastel, diese zweite Ebene von oben, die zweite Ebene, die biografische Persönlichkeit, das ist das, was uns am ehesten zugänglich ist. Also wir sind wunderbare Wesen. Ich finde immer wieder, wenn man solche Musik hört, wie jetzt eben auch, in allem, was wir Menschen hervorbringen, können wir immer wieder entdecken, wir sind auch wunderbare Wesen, auch wenn wir teilweise krass sind. Aber wir sind eben auch wunderbare Wesen. Deshalb macht es immer wieder auch Sinn, unsere Biografie ernst zu nehmen. Wir greifen, ich sage es hier alles positiv, also ich sage das, wie ich sehe, dahinter steht oft auch, dass mir bestimmte andere Sichtweisen zu kurz greifen. Also angedeutet nur hier eine Sicht von, du musst nur im Jetzt leben und deine Biografie ist völlig wurscht, das ist nur ein Konstrukt, greift mir zu kurz. Damit kann ich keine Therapie machen, Menschen auch nicht heilen. Manchmal zieht es uns weg vom Jetzt, das Jetzt ist gut. Aber das Jetzt inkludiert letztlich in einer zeitfreien Weise meine Vergangenheit und Gegenwart. Das ist das große Jetzt. Und so wird es ja auch verstanden von Willi Gies oder anderen. Also, biografische Persönlichkeit, wo wir eine Lebensgeschichte haben, wir könnten sozusagen, das ist unser Labor. Ja, da wird gearbeitet, da wird geköchelt, da wird manchmal heiß gekocht, da wird was Neues, manchmal explodiert was, wird was Neues kreiert. Ja? Das ist unser Arbeitsfeld, unsere Werkstatt. Deshalb Werkzeuge, Arbeit, anstrengend auch. Trotzdem schön. Einer von euch hat gestern erzählt so von sich entspannen im ja, dann Handwerksraum, im Keller und da was machen, tun. Das ist klasse. Da gehört unser Ich hin, das Ich halte ich, und das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung sprachlich. Einigen von euch vertraut, aber ich mag es immer wieder auch sagen, verdanke ich stark dem Sylvester Walch aus seinem Buch Vom Ego zum Selbst. Reginald Rey hat auch die Unterscheidung sprachlich ein bisschen verwirrender. Er unterscheidet zwischen gesundem Ego und krankem, neurotischem Ego. Also diese zwei Aspekte. Sylvester unterscheidet zwischen Ich und Ego. Und zeigt auch, dass es ein Übersetzungsfehler zum Teil ist, aus dem deutschsprachigen Sigmund Freud ins Englische. Die Meister des Ostens dreschen immer auf alles, was Ego, Ich, Selbst und so heißt. Und das hilft uns dann auch nicht weiter, weil wir sagen, wir sind froh, dass wir ein Ich haben und nicht alle psychiatrisch rumrennen. Das steht im Hintergrund. Deshalb diese klare Struktur. Wir brauchen ein gesundes Ich. Und das muss auch nicht weg und das soll auch nicht weg. Und du brauchst auch ein kraftvolles Ich, um eine tiefe Erfahrung wie eine Erwachenserfahrung zu halten, dass die bei dir Frucht findet und dich nicht auf Wochen zerbröselt. Du brauchst ein kraftvolles Ich und das habt ihr alle. Ja? Aber das ist wichtig, dieses gesunde Ich, das ist insofern nicht existent, als wir das nicht sind, aber es ist eine Instanz in uns, die gleichsam, wir könnten das vergleichen mit einer Brennlinse oder mit dem Zentrierungspunkt oder der Mitte des Mandala, ja, also so diese, zum Beispiel diese Kerze oder das Tuch hier in der Mitte. Diese Mitte ist nicht der Kurs, die paar Steine, das Tuch, Kerze, nicht Meditation. Aber wir sitzen da drumherum und es hat eine Wirklichkeit, dass wir auf eine Mitte schauen. Sowas ist das Ich, ein funktionierendes Zentrum unserer Psyche, unseres Alltagsgeistes, unseres Verstandes, mit dem wir uns organisiert kriegen, als dieses Labor, als diese Arbeitshypothese Satnam in meinem Fall, die ich eben genannt habe. Und das hat Namen und Adresse und Schuhgröße und Pass und so weiter in der Regel. Ja, das ist diese biografische Persönlichkeit, das ist kein Nonsens, sondern das ist ein kostbarer Arbeitsraum. Wichtig ist nur, das wird es nicht für alles halten. Wenn wir dazu neigen, uns mit unserem Ich allzu sicher zu fühlen oder zu unsicher, dann passiert, dass wir uns auf dieses Ich-Empfinden, dieses Ich-Erlebnis fokussieren. Oder eine andere Genese, würde ich so beschreiben, wir kommen in diese Welt und fühlen uns nicht gesehen. Wir haben ein tiefes Gefühl, Gespür in uns, dass wir liebenswert sind. Wir bekommen aber nicht die Liebe und das Gesehenwerden, für die wir uns wert fühlen. Dann fangen wir an unserem Wert zu zweifeln oder wir boxen unseren Wert durch. Beide Versionen gibt es. Oder eine Mischung davon. Dann bildet sich aus dieser erstmal gesunden Persönlichkeit bildet sich eine Schutzmaske mit einer Überidentifikation auf das Ich-Gefühl. Und das ist es, was wir Ego nennen. Das Ego ist kein Ding, das du finden kannst in dir oder vertreiben müsstest oder das in diesem Sinne sterben müsste, damit du aufwachst. Sondern das Ego ist ein Zustand. Wir können in einem Moment völlig egolos agieren, aus tiefer Liebe und Herzoffenheit und sind frei und ganz entspannt, sind wirklich da. Und im nächsten Moment passiert irgendwas, jemand kommt uns quer und wir gehen voll in diese Ego-Identifikation und machen ihn fertig. Auch noch über ein stimmiges Maß hinaus, also da, wo es nicht mehr passt. Das Ego hat immer was von diesem Extrem. Das Ego ist der Container für diese drei Grundgifte, die wir heute früh ausgeatmet haben, des Geistes, buddhistische Tradition, gut buddhistische Lehre, dass es ständig was will, weil es ja eigentlich so nicht richtig existiert, das kriegt es irgendwie mit, gibt es aber nicht zu. Das will ständig was, was sich leer fühlt, also Anhaftung, Drankleben, Gier, haben wollen, Besitz. Das andere, es fühlt sich ständig bedroht, Abwehr, Angst gegen Kriegsführung, ja, die haben Bomben gelagert, die werden jetzt beschossen, ja. Ego-Version leider, kollektive, heftige. Und das Dritte ist, wir wissen, blicken überhaupt nicht mehr durch, völlig durch den Wind und erkennen nicht, wer wir sind und was die Welt ist und was das Leben soll, Sinnlosigkeit, alles Nonsens, Verwirrung. Ja, drei Grundgifte des Geistes. Anhaftung oder Gier, Abwehr, Aggressivität, Gewalt oder Verwirrung, nicht durchblicken, Ignoranz, Nichtwissen. Nichtwissen im negativen Sinn. Und das ist Ego, wir identifizieren uns damit. Hat ganz viel mit dem Identifizieren, ich bin das, zu tun. Deshalb kann sich diese Ego-Version auch draufhängen, zum Beispiel auf den spirituellen Weg. Ich bin der, der das erfahren hat. Boah, ja super, endlich weiß ich, wer ich bin. Ich bin der, der hat das erfahren. Ja, und dann wird da so eine Ego-Version draus, das ist nicht sehr hilfreich. Gut, also Ego erkennt ja an diesem zu viel an Identifikation und die gute Botschaft ist, das Teil ist ein Zustand und wenn du das durchschaust, es ist keine Instanz, es ist ein Zustand. Ja, es hat dadurch eine andere Qualität, dass das Ich, dass eher in Richtung einer innere gesunde Instanz auf Zeit geht. Ja, das ist ein Zustand, dann kannst du wieder relaxen. Der Schlüssel aus meiner Sicht ist, das Ego, wie ich es eben gesagt habe, frei fliegen zu lassen, das Ego frei zu geben, diesen Ego-Zustand und all die Ängste, die ja da drin stecken und die Bedürfnisse, die ungestellt sind, frei zu geben, letztlich in den unendlichen, in den göttlichen Raum, wenn ihr so wollt, in den Erwachten, in die Weite des Seins, das frei zu geben. Das muss nicht erst weg, damit das Sein dich berührt. Das ist davon völlig souverän. Und das meint Ego-Tod. Ego-Tod ist nicht ein gewaltsamer Sterbeprozess, wo ich das arme Ding noch erschlagen muss, sondern Ego-Tod ist, es geht von selbst, ist das Wegschmelzen unserer Anhaftung am Ego-Zustand, weil uns das Größere berührt und die Sonne des Seins uns wärmt. Und das, was dann geschieht, ist das Wachstum einer tieferen Persönlichkeit. Wenn wir in einen tiefen Reifungsprozess und Wege des Erwachens, das ist ja das, was wir hier tun, gehen, werden wir nicht zu nichts oder auch nicht unmittelbar zu Gott oder zur Leerheit oder zum Sein oder zum Unendlichen. Wir werden ganz markante, interessante Persönlichkeiten. Das Leben in seiner Totalität scheint ein Interesse daran zu haben, dass es uns gibt. In der christlichen Tradition gibt es von einem mittelalterlichen Lehrer diesen wunderbaren Satz, Deus vult habere condiligentes se. Warum hat Gott uns erschaffen? In dieser christlichen Sprache, Gott wollte andere haben, die condiligentes se, die Mitliebende mit ihm sind, die mit ihm das Abenteuer der Liebe leben. Und für Gott könnte jetzt Sein oder Leerheit oder Weite, was auch immer, einsetzen. Verschiedene Sprachen für die letzte Wirklichkeit. Das heißt, diese Qualität, dieses Wer bist du, das wächst. Und modern würde ich das nennen, das authentische Personsein. Und in einer guten westlichen Psychologie, zum Beispiel bei C.G. Jung oder auch in der transpersonalen Psychologie, würden wir das das Selbst nennen. Das ist nicht das Ego. Und das ist oft die Sprachverwirrung mit östlichen Lehrern. Die sagen, das Selbst muss weg und die meinen aber das Ego. Ja, oder die Selflessness im Buddhismus, ja, dieses, dass da kein Selbst ist. Das ist diese Offenheit, die einige von euch ja beschrieben haben, ja. Diese Offenheit, dass ich mich nicht mehr festzurre. Aber natürlich bist du das, die das erfährt. Oder du wirst so eins mit der Erfahrung, dass da auch kein Erfahrener mehr ist. Und darin reift deine Person in die tiefsten Tiefen. Ja, es ist eine Individualität da, die sich auch nicht löst, sondern die eher markanter wird. Es ist hochinteressant, wenn ihr spirituellen Lehrern oder Lehrerinnen oder Meister, wo man so sagen kann, naja, das ist wirklich ein erwachter Mensch und erleuchteter oder eine erleuchtete begegnet, die sind ganz markant, die sind sehr powerful. Die sind alles andere als fluffy. Das schöne Wort von Willig ist, das Ego eines Zen-Meisters ist stark wie ein Löwe. In diesem guten Sinne auch. Also wenn wir spüren, wie unsere Individualität aus dem Seinsgrund geboren wird, dann fühlen wir den Wurzelkontakt unseres Personenseins zum Sein. Und dann ist es natürlich powervoller, als wenn wir das Gefühl haben, wir schweben irgendwie wurzellos über diese Erde und wären ja gerne eine Persönlichkeit, aber wissen nicht so genau, wo wir eigentlich herkommen. Ja, das ist powervoll. Bei Graf Dürkheim, noch eine Tradition, der schön auch Ost und West zusammenbringt, Zen und westliche Tiefenpsychologie, sehr lesenswert. Graf Dürkheim, selbst ein Meister war, ist es das Wesen. Er hat eine schöne, präzise Begriffsführung. Er sagt, das Wesen ist die Weise, wie das überweltliche Sein anwesend ist im einzelnen Menschen und sich ausdrückt in dieser Welt, in seiner Weltgestalt. Also typische Dürkheim-Sprache. Das Wesen. Das Wesen. Das Wesen ist die Weise, wie das überweltliche Sein, das Absolute, sich präsent ist in einem konkreten Menschen, in dir, und sich ausdrückt in einer Weltgestalt, in dem, was du tust und sagst und machst. Ich mag dieses, das ist etwas, was Reginald Ray einführt, authentisches Personensein. Reggie sagt, na, finde ich ihn wirklich einen ganz, ganz großen Meister und für mich einen der größten spirituellen Lehrer unserer Zeit. Er gilt ja als der beste, tiefste Kenner des tibetischen Buddhismus im Westen. Und er kennt all diese Traditionen und hat überall meditiert und auch die westliche Anthropologie und ist da auch wissenschaftlich sehr beschlagen, ein langer Professor in Colorado. Und er sagt, an dem Punkt, wo uns gesagt wird, wenn du tief meditierst, bist du irgendwann nichts und die Person ist weg, wird nicht richtig gelehrt. Das ist Schwachsinn. Auch weil in der tiefen Erfahrung des Buddha, als er erwachte, war nicht alles weg, sondern war er in der Fülle und hatte sein Ego-Sein so sehr vergessen, dass er eins war mit allem, was ist und was jemals war. Und in diesem Einssein mit allem fand er seine tiefste Kristallisation als dieses einzigartige Wesen, das wir den Gautama Buddha nennen. Und das ist kostbar. Es gibt eine, Reggie insistiert drauf, es gibt ein authentisches Du. Eine authentische Persönlichkeit, die nennen wir unter Umständen anders, eine Individualität. Und die erfährt sich, und das ist jetzt der Clou, und das ist, da wird es der westlichen Psychologie dann schwindelig, wenn sie nicht transpersonal ist, der Clou ist, da hört es nicht auf. Wir sind mehr als wir selbst. Wir sind der Geburtsraum unserer eigenen Persönlichkeit. Die christliche Mystik würde sagen, das personale Selbst des Erfahrenden taucht ein in das göttliche Selbst des Absoluten und wird eins damit, Unio Mystica, mystische Vereinigung, sodass da nicht mehr Unterscheidung ist. Und dann taucht der Mensch daraus auf, das ist Urgrund, taucht der Mensch daraus auf und ist sehr powerful in dieser Welt da. Als diese erwachte Persönlichkeit. Das ist die Dynamik, die wir da drin haben. Das heißt, wir kommen, in der christlichen Mystik wird es beschrieben als eins werden mit dem göttlichen Grund. In der mehr östlichen oder auch Sicht oder auch transpersonalen Psychologie wird es eher beschrieben als wir erwachen hin zu unserem tiefsten Wesensgrund, der unendlich und absolut ist. Raumerfahrung, die wir gestern ein bisschen geschmeckt haben. Und es hat natürlich viele Namen, weil kein Name passt. Und es ist interessant, dass viele westliche Leute das auch nichts nennen. Eckhart oder Johannes vom Kreuz, die christlichen Mystiker, nada, nichts, Leerheit. Aber nicht im Sinne von Leerheit, dass da nichts ist. Willigis schreibt sehr prägnant in seinem schönen Buch Die Welle ist das Meer, schreibt er, nichts, Leerheit ist nicht leer, es ist Fülle. Ja, es ist Liebe, es ist was. Er beschreibt sogar von seinen Erfahrungen so, hat fast was Weibliches für ihn, was Inniges, was Sinnliches, was Liebevolles, was unglaublich Powervolles, was deshalb leer ist, weil wir nicht greifen können. Absolut nicht. Im tiefsten sind wir dies. Oder, wie es ein alter Zen-Meister mal schön formuliert hat, du bist nicht es. Das wäre Anmaßung. Ja. Du bist nicht es. Es ist in Wirklichkeit du selbst. Das ist von unten gedacht, nicht von oben. Das Ego sagt, ha, ich bin Gott, super, was kommt als nächstes? Das ist Schwachsinn. Ja. Sondern von unten her, es ist das Sterben des Ego, von unten her, es ist in Wirklichkeit du selbst. Es offenbart sich in dir und in dir und will als du in dieser Welt aufleuchten, genau in deiner Präzision, mit all deinen Marotten, Schrägheiten und Schönheiten. Und aus dieser Perspektive ist nichts falsch, was du je gemacht hast und was du tust und denkst und fühlst. Und aus dieser Perspektive darf auch das Ego frei fliegen. Ist okay, es gehört dazu. Und in diesen Kontext noch kurz gehört dieses, was ich nennen würde, etwas flapsig, den Lebensfrust heilen. Das hat zu tun mit dem Denken und dem Leiden, deshalb dieses Thema hier. Wir alle kreieren, also einmal unser Glaubenssatz, was er gestern hat mit dem zweiten Schleier, aber wir kreieren alle auch Träume und Visionen für unser Leben. Wir tun das von Kind an, also ich kenne das sehr gut und ihr wahrscheinlich auch. Wir kreieren, das passiert schon als Kind, ich will mal das und das werden. Ich wollte erst immer Bauer werden, weil da so schöne viele Tiere waren und wusste natürlich nicht, was das alles bedeutet, dass ich die Hühner schlachten müsste. Ich fand es einfach nur toll mit vielen Tieren und Kühe und Bauer, ja. Dann Tierarzt in Afrika, inspiriert von Dakterik und so weiter. Also wir haben Lebensvisionen, ja, die schön sind, die was von unserem Herzen tragen, von unserer Liebe zum Leben, aber die natürlich Gedankenkonstrukte sind. Und an dieser Schwelle liegt diese große Enttäuschung, dass wenn wir älter werden, wir unsere Lebensvisionen immer noch so ernst nehmen, wie wir sie genommen haben als Kinder oder Jugendliche. Und wir enttäuscht sind, wenn das Leben nicht genau das macht, was unsere Vision ist. Das heißt, wir leiden in diesem Zwischenraum, in diesem Unterschied zwischen unserer kreierten Lebensvision, wie unser Leben sein könnte und sollte, und der Wirklichkeit, wie sie uns begegnet. Und das ist ein bisschen wie eine misslungene Liebesgeschichte. Wir versuchen, das Leben zu lieben, indem wir eine wunderbare Vision kreieren. Ich möchte doch das sein und das in die Welt bringen. Und das Leben versucht, uns zu lieben, indem es dir zeigt, hey, guck mal, hier geht's lang, es geht ganz anders, ich habe was ganz anderes mit dir vor. Und in diesem Zwischenraum steht unser Leiden und kämpfen wir dagegen, machen alles Mögliche. Am Ende fühlen wir uns falsch und gescheitert und so weiter. Oder wir hassen das Leben, dass es so ist, wie es ist. Das ist Lebensfrust, ja? Den heilen wir, wenn wir das durchschauen. Wir durchschauen das aus der Seinserfahrung. Wenn du tief in dir erfährst, diese Dimensionen von Menschsein, die ich gerade skizziert habe, oder wie wir es die Tage jetzt bis heute früh auch immer wieder miteinander erfahren, schöpfen. Wenn du tief in dir erfährst, wer du eigentlich bist und wie diese Reise immer noch weitergeht und tief ist, kriegt diese Lebensvorstellung, wie deine Biografie zu sein, das ist nicht unwichtig, aber es verliert an Gewicht. Deine Reise ist so, wie sie ist und sie ist einfach ein gutes Labor für deine persönliche Entwicklung. Und wir sind nicht hier, um den Retreatplatz Welt zu renovieren. Wir sind in dem Retreatplatz Welt und tun unser Bestes, dass wir liebevoll miteinander umgehen mit all den Geschenken. Aber unsere persönliche Reise ist was anderes. Und das hat natürlich dann Einfluss auf den Retreatplatz Welt. Aber wir verbeißen uns nicht mehr da rein. Ich muss die Welt retten. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich gescheitert. Und damit schaffen wir viel Leiden. Ja, das wäre so dieses noch in Kürze geschildert, den Lebensfrust heilen. Durch dieses uns zurückfallen lassen, heißt nicht an der Welt und dem Leben interessiert sein, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Uns zurückfallen lassen, zurückentspannen, unser wahres Wesen und von da aus frei werden und stimmig zu antworten und mit den Dingen in einem geschickten Handeln zu gehen und zu merken, ah, da wäre meine Vision, das Leben führt mich also da, also ist intelligent, wenn ich dem folge. Vielleicht lässt sich meine Vision ja ein bisschen parken und vielleicht kann ich sie irgendwann mal wieder einbringen, etwas verändert. Und ich arbeite geschickt. Mit geschicktes Handeln heißt, einen Weg gehen. Also nicht die Straße, die Autobahn. Hier geht's lang und ich spreng den Berg weg. Aber auch nicht der Pfad, der morgen schon wieder zugewachsen ist. Der so schüchtern ist, dass er nicht wagt, dem Leben eine eigene Antwort anzubieten. Sondern das ein Weg, ja, ein Weg, der schön breit und du siehst den und bei Nacht siehst du den hellen die Steine, so kannst du den gehen und ein Weg, der schmiegt sich in die Landschaft ein. Aber er prägt der Landschaft, sprich Leben, Wirklichkeit, Welt, auch deine Farbe ein. Da sieht man, ah, das ist der Weg, den der Werner geht. Ah, stark. Oder die Verena oder wer auch immer. Ja, so das geschicktes Handeln.